Hallo und herzlich willkommen bei 1000 erste Dates. Ich bin Anna Duschime, Journalistin, Podcasterin und selbsternannte chronische Daterin. Außerdem schreibe ich eine Kolumne, die sich auch Überraschung mit dem Thema Dating befasst. Da ich aber wirklich nicht genug von dem Thema bekommen kann, wie man sieht, freue ich mich, dass ich in diesem Podcast mit Menschen sprechen kann, die noch viel coolere Dating-Geschichten haben und bereit sind, diese mitzuteilen.
Das ist das schrägste Date, was ich jemals gehört habe.
1, 2, 3.
Ja, also das war wirklich wie so ein 8. Verrückter Rausch.
11. Die haben sich versucht, so effizient wie möglich abzuschießen.
17.
Was?
34.
Jetzt wirst du ihn einfach knutschen.
72.
Sofort jemanden küssen, das ist krass.
112.
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
370.
Und dann wurde es etwas konkreter, sag ich mal.
500.
766.
344.
1000. Warte mal, stopp.
Im Nachhinein war es schon perfekt.
Dieses Gefühl in meinem Bauch.
1000 erste Dates.
In dieser Folge lerne ich die unfassbare Antoinette kennen. Sie erzählt mir von ihrem Date mit Fritz und, wie sie sagt, von einem der besten sexuellen Erfahrungen ihres Lebens, an welchem ungewöhnlichen Ort sich diese Begegnung abgespielt hat und warum das Konzept des Sextagebuchs eine richtig gute Idee ist, hört ihr jetzt. Ja, herzlich willkommen, liebe Antoinette. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und ich freue mich, dass du deine Geschichte, dein Date mit Fritz ein bisschen erzählen willst.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Sag mal, wie hast du Fritz kennengelernt?
Das ist schon ein bisschen her. Das erste Mal habe ich ihn gesehen, als ich mit verschiedenen Leuten was essen war. Und er hat mir gegenüber gesessen und wir wurden vorgestellt. Und ich durfte von seinem Essen probieren, daran kann ich mich noch erinnern.
Okay.
Dann hatten wir uns so bei Instagram und
also ihr seid euch dann auf Insta gefolgt nach dem Essen?
Genau, richtig. Mhm. Und so nach einem Dreivierteljahr, würde ich sagen, hat er angefangen, so ein paar schöne Bilder von mir zu liken. Und dann habe ich mich aus so einem, ich weiß auch nicht, sehr empowernden Moment heraus getraut, ihn zu fragen, ob er mich zu einer Veranstaltung in Berlin begleiten möchte, weil ich ja weiß, dass er in Berlin lebt.
Ja.
Und ja, dann hat er mir ganz überrascht, glaube ich, zurückgeschrieben, ja, weiß jetzt nicht, wo das herkommt, aber er würde sich gern mit mir treffen.
Hat er auch geschrieben, ich weiß nicht, woher das kommt jetzt. Also der war wirklich, wirklich überrascht davon.
Ja, weil wir ja auch nie vorher irgendwie mal geschrieben hatten oder so.
Okay, ja. So, dann schreibt er, das ist ja irgendwie überraschend, habe ich jetzt nicht kommen sehen, aber ich begleite dich gerne und dann?
Ja. Und dann waren wir, bevor wir in diesen Club gegangen sind, noch was trinken und da habe ich eigentlich schon so gemerkt, ich weiß nicht jetzt, ob das so ein richtiges Date ist oder was so die Erwartungen von jedem sind, aber wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und da habe ich schon gehofft, dass er mich küsst. Ja. Ich war dann auch ein bisschen angetrunken, okay. Gebe ich zu, aber ja. Aber da ist es nicht passiert.
Du warst schon verknallt, ne?
Ja, so ein bisschen.
Okay, also es kam dann nicht zum Kuss, obwohl es ja eigentlich, das klingt so, als ob es eigentlich passieren müsste. Was ist danach passiert?
Dann sind wir los und weiter in diesen Club, in den ich wollte.
Mhm.
Also ich hatte da auch quasi so einen Auftrag, ja. Weil ich einen Artikel über diesen Club geschrieben habe.
Und also du warst quasi professionell dann auch.
Genau, ja. Ich wollte so diese Club-Atmosphäre so ein bisschen erleben für meinen Artikel. Und deswegen sind wir dann auch tatsächlich los, noch mit einem Sekt to go. Und dann standen wir dort in der Schlange und sind rein. Ja,
wie war das so mit euch? Wie kann ich mir das so, wenn ihr in der Schlange stand, habt ihr euch manchmal zufällig berührt? Oder wart ihr so ein bisschen zärtlich miteinander? Ist er touchy oder eher nicht?
So zufällige Berührung, ja, auf jeden Fall. Es war auch super angenehm so mit ihm. Weil, ja, dass man sich so gleich so safe fühlt.
Okay, du hast dich wohlgefühlt bei ihm, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Und hattest du auch das Gefühl, dass er sich bei dir wohlfühlt, oder?
Ja, wir haben uns wirklich richtig gut verstanden und so schön, ja, auch ein bisschen intimere Dinge geteilt, so beim Erzählen, dass man spürt ja, ob man so eine Rolle spielt vor jemand anderem, den man neu kennenlernt,
ja.
Oder ob man sich so gibt, wie man ist und ob ja, man sich so geben kann, wie man ist.
Und bei Fritz hattest du das Gefühl, dass du dich so geben kannst, wie du bist?
Ja, also so instantly, voll. Ja.
Krass. Also als Antoinette davon gesprochen hat, dass sie bei Fritz sofort das Gefühl hatte, dass sie sich sehr wohlfühlen kann und sie selbst sein kann, ich konnte das so gut nachvollziehen, weil man echt, gerade wenn man, wie ich mich ja nenne, eine chronische Daterin ist, kann es schon mal sein, dass man in so einen Automatismus so verfällt. Ne? Man hat ja ständig, das ist ja immer so ein bisschen wie, fast wie so eine Bewerbungssituation, man hat das irgendwann so ein bisschen runter, also man hat das einfach immer drauf irgendwie, wie man sich halt so geben muss und so, da muss man total aufpassen, dass man nicht irgendwann so eine Rolle spielt. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig und auch gar nicht mal so leicht, einfach sich selbst zu sein. Aber dann steht ihr dann sozusagen vor dem Club. Hast du das Gefühl gehabt, so, oh, das könnte jetzt irgendwie, ich könnte mir auch vorstellen, mit ihm zusammen zu sein? Oder war das gar nicht so, hast du da gar nicht so weit gedacht? Hast du erstmal gedacht, okay, wir verstehen uns eigentlich ganz gut, mal gucken, was passiert?
Ja, ich war eher so auf dem Level, dass ich mich gefragt habe, ja, was passiert hier vielleicht doch noch? Mhm. Weil eine Freundin von mir, die hatte mich gefragt, ja, was machst du jetzt an dem Abend? Und dann habe ich gesagt, ja, ich treffe mich mit Fritz, wir gehen da zusammen hin. Und dann habe ich gleich nachgeschoben, da wird aber nichts laufen, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass er auf mich steht.
Machst du das manchmal auch, dass du, wenn du zum Beispiel deiner Freundin schreibst, ich glaube, da wird aber nichts laufen, dass man das so ein bisschen, also ich mache das manchmal so gegenteilmäßig, ich schreibe dann, da wird aber nichts laufen, damit ich meine Erwartungen schon so ein bisschen zügle und nicht, ne, und nicht da irgendwie reingehe und hoffe, das könnte ja sein, sondern ich schreibe, es wird nicht passieren. Und wenn es dann passiert, dann freue ich mich. Dann bin ich zumindest nicht enttäuscht. Machst du das auch manchmal?
Ja, ich würde sagen, genau so 100% war das. Ich habe das natürlich gehofft ja. von Anfang an. Aber ich habe gesagt, ja, nein, da wird nichts laufen. Ich kann mir nicht vorstellen, was der von mir möchte.
Okay, also dann seid ihr im Club. Mhm. Und du hast so diesen, du musst ja auch noch ein bisschen arbeiten eigentlich.
Richtig,
ne?
Richtig.
Ja.
Und ja, wir haben uns in dem Club umgesehen. Und wir haben ein bisschen getanzt und... Das Besondere an diesem Club ist, dass dort noch ein kleines Kino ist.
Oh, okay. Ja.
Und das wollte...
So ein Programmkino mäßig?
Nee, warte mal. Aus Rücksicht.
Du sagst das, als ob irgendwas... Okay, was ist passiert? Also
ja, Kino ist so bequem, ne? Es ist so gemütlich. Und wir saßen so nebeneinander. Und der Film war auch so leicht erotisch bis explizit.
Ja.
Und dann haben wir uns geküsst.
Der erste Kuss im Kino.
Das war richtig schön und aufregend. Ja.
Okay, wie ist das weitergegangen?
Also von dem Film weiß ich wirklich nur noch so, die ersten 60 Sekunden habe ich vielleicht mitbekommen. Danach verschwimmt alles.
Ja.
Und ja, wir haben uns angefangen zu küssen. Und ja, es war wie dieser Moment, als ich ihm bei Instagram geschrieben habe. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo das herkam, aber ich habe mich dann so auf ihn gesetzt und wollte halt richtig, richtig doll rummachen.
Wow!
Und
nicht schlecht.
Oh, das war richtig schön. Und das hat mich auch wirklich so null tangiert, dass da noch andere Leute sind.
Und dann?
Ich habe mich aber dann wieder von ihm runterbewegt und wir haben dann so eine kleine Pause gemacht, weil wir eigentlich ja noch den Film anschauen wollten.
Eigentlich.
Ja, aber ich glaube, dass diese ganze Stimmung, die hat so den Aggregatzustand gewechselt ab diesem Zeitpunkt.
Kannst du das ein bisschen näher erläutern? Wie meinst du das genau?
Also, dass wenn was so Eis anfängt, flüssig zu werden, dass es dann so knackt.
Ja.
Und ja, dann wird's auf einmal nass. und wir haben dann angefangen, auch so nebeneinander rumzumachen.
Ja.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dann die letzte Reihe leer war und nur noch vor uns Leute gesessen haben.
Okay, wie ist es dann weitergegangen? Dann habt ihr nebeneinander, wie du gesagt hast, rumgemacht und es hat geknistert oder geknackt?
Ja, also das hört sich jetzt auch so an, als würde ich das ständig machen.
Das wäre auch egal, wenn es so wäre.
Ja,
aber no judgment.
Richtig.
Aber das war auch für dich das erste Mal.
Das war auch für mich eine ganz neue Rolle, die ich da eingenommen habe.
Wie meinst du das? Weil du es sozusagen, weil es von dir ausging oder weil du...
Ja, weil ich da so unverhofft selbstbewusst vielleicht war.
Also würdest du dich sonst nicht als, also in Beziehungsfragen oder in Dating-Sachen nicht so als selbstbewusst bezeichnen?
Also, jein. Ich glaube, das verändert sich gerade einfach.
Ja.
Also auch durch diese Erfahrung mit dieser Person, die ich gemacht habe, dass sich das alles ein bisschen verändert hat. Aber ja, da war ich echt sehr selbstbewusst. Und diese Spiegelung von ihm, dass er das auch wollte, mit mir da so rummachen, das... Ja, hat mir sehr, sehr gut getan und gut gefallen. Und mit ihm habe ich mich schon in diesem Moment so extrem gewollt gefühlt.
Also ich glaube, dass Sex und Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl ganz krass irgendwie zusammenhängen. Also zum einen, weil ich glaube, wenn man sich gut fühlt über sich selbst und man ein gutes Selbstbewusstsein hat, dann wird der Sex höchstwahrscheinlich auch ganz gut. Also wenn der Partner sich jetzt nicht völlig blöd anstellt, dann wird der Sex wahrscheinlich ganz gut. Die Rolle, deine eigene Rolle ist dann auch nochmal irgendwie, also du weißt, du kannst irgendwie aktiv sein, du kannst dich total einbringen und so, und du kannst da sehr viel Einfluss drauf nehmen, wie der Sex dann wird, wenn du dich selbst gut fühlst und dann auch nochmal idealerweise gewollt fühlst von dem Partner, ne? Oder von der Partnerin. Ich glaube, das macht extrem, extrem viel aus. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass guter Sex einem ein gutes Selbstwertgefühl geben kann. Also das eine bedingt das andere irgendwie auf eine Art. Und wenn die Sexerfahrung sozusagen positiv ist, dann macht das, glaube ich, auch was mit dem Selbstbewusstsein. Also ich habe das auf jeden Fall. Man spricht ja auch manchmal von einem After-Sex-Glow. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das bei mir bestätigen könnte oder so. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so ein positives Gefühl irgendwie nach sich zieht, was dann auch auf jeden Fall sich auf das Selbstwertgefühl und auf das Selbstbewusstsein auswirkt.
Ja, dann haben wir das noch ein bisschen, wie sagt man, ausgeweitet. Diesen Spaß in der letzten
das
Reihe.
Das ist eine sehr elegante Art, über Sex zu sprechen. Mhm. Ich wäre so viel plumper, deshalb bin ich auch so leise. Ja.
Also, ja, er hat dann meine Strumpfhose ausgezogen und ich fand das super aufregend und toll, aber ich wollte auch einfach, dass es jetzt passiert. Also, ja, dass jetzt was passiert.
Das ist jetzt nicht irgendwie ewig.
Ja. Mhm, ne? Genau.
Ewiges Vorspiel. Oder so.
Ja, und ja. Tja, irgendwann war er mit seinen Händen so überall an mir und auf mir und hat sich vor mich gekniet. Ja, und ich kann das gar nicht sagen, aber...
Doch, du kannst es dann, du hast alles sagen.
Nachdem er so angefangen hat, mich sehr, sehr lieb zu streicheln, überall, bin ich so wirklich nach 30 Sekunden einfach gekommen in diesem Kino.
Krass.
Ja. Und das ist, ja.
Also, okay.
Also es bleibt mir, ich glaube, echt so für ewig im Kopf, wie das war. Also er hat das auf jeden Fall bemerkt. Ich glaube, er war ziemlich zufrieden mit sich dann. ja, dann haben wir noch ein bisschen weiter geknutscht und haben uns dann aber aus diesem Kino entfernt. Und es war sehr rücksichtsvoll. Er meinte dann, ja, du hast ja hier eigentlich noch so einen Auftrag.
Ja.
Aber ich habe daran überhaupt nicht mehr gedacht.
Ich habe deinen Auftrag komplett vergessen nach 3 Minuten. Ich wusste gar nicht mehr, warum du da warst.
Ja, und dann ist mir das auch wieder eingefallen. Ja, vielleicht sollten wir noch mal reingehen. Das haben wir dann auch tatsächlich gemacht, aber ich habe gemerkt, dass mir total die Beine gezittert haben und ich war so richtig, richtig wackelig und wollte dann ganz schnell doch nochmal weiter zu ihm. Ich glaube, jetzt, wenn man es so in der Retrospektive nochmal sich so betrachtet, dass das für mich alles ein bisschen mehr besonders war als für ihn. Ich glaube, das hat ihm alles sehr, sehr gut gefallen, aber für mich war das alles so überraschend und so krass und deswegen habe ich, glaube ich, ab diesem Zeitpunkt schon mehr da reingelegt, als
mehr
es zurückgekommen wäre, so emotional, also
wie
sexuell nicht.
Woran hast du es gemerkt, dass es so sein könnte?
Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass du mich das fragst, ob wir Händchen gehalten haben, nein, das wäre, ja, also...
Hätte sich falsch angefühlt oder...
Ich hätte das bestimmt gewollt, vielleicht, aber es war in dem Moment nicht da.
Und du wolltest es auch nicht initiieren, sozusagen.
Nee.
Ne? Es ist witzig manchmal, ne? Weil ich finde, man würde jetzt, wenn man irgendwie objektiv fragen würde, würden vielleicht viele sagen, Sex ist intimer als Händchen halten.
Mhm.
Aber ich kann es absolut nachvollziehen, dass es manchmal leichter ist oder sich aus welchem Grund auch immer sich weniger intim anfühlt, Sex zu initiieren, als jetzt irgendwie die Hand von jemandem zu halten, ne?
Ja. Dass ich damit dann so das Zeichen geben hätte, okay, ich denke jetzt, wir sind zusammen, oder?
Ja, ich hasse es. Weil Händchen halten gilt wirklich so als Marker für, wir sind jetzt ein Paar.
Ja.
Dabei finde ich Händchen halten an der Ampel ist vielleicht, wir sind ein Paar. Aber manchmal so Händchen halten so zwischen, ja, ist meine eigene weirde Theorie. Okay, aber dann seid ihr jetzt zu ihm.
Ja.
Und dann?
Dann sind wir die Treppe hochgegangen. Da kann ich mich auf jeden Fall erinnern, dass er mich schon so am Hintern rumgemacht hat. Und dann sind wir bei ihm rein. Das ist so eine Einraumwohnung.
Mhm. Also ihr wohnt auch alleine und nicht in der Wohnung.
Ja, genau.
Mhm.
Und das Bett ist so das Center of Attention und meins war das auch so von Anfang an. Und dann hatte ich wirklich, also mit so den allerbesten Sex mit eigentlich einer fremden Person, aber ich konnte mich super fallen lassen. Und da kommt es wieder zu diesem Gewolltwerden. Ich habe eigentlich auch so Body-Issues, also ganz viele Frauen denken, sie sind zu dick. Ja. Da zähle ich mich auch dazu. Und das war in dieser ganzen Zeit mit ihm, war das einfach kein Thema. Also, dass ich mir jetzt gedacht habe, ah, was habe ich jetzt für eine Unterwäsche an? Und ja. Ich sollte auf jeden Fall liegen, weil dann sieht mein Bauch flacher aus.
Ja, wie sehe ich aus deiner Perspektive gerade und solche Sachen.
Richtig.
Und wie hast du dich gefühlt, als du auf dem Nachhauseweg warst, als du, nachdem du dich von ihm verabschiedet hattest?
Ich habe mich super glücklich und sehr, sehr zufrieden gefühlt. Also da habe ich auch erstmal gemerkt, so wow, wie lange ich keinen guten Sex mehr gehabt hatte. Und aber ich habe da schon mich einerseits super safe mit ihm gefühlt, dass ich ihm dann gleich geschrieben habe. Nämlich, dass ich ihn gerne wiedersehen würde.
Ja, weil das so gut war, ne? Mhm. Wie habt ihr denn, wie hat die Verabschiedung auf dich gewirkt? Wie war er so zu dir? War da noch diese, sozusagen diese Wärme und diese Nähe oder wie hat sich das angefühlt?
Ja, das war schon alles, ja, lieb, aber auf gar keinen Fall verliebt oder so verknallt wie ich.
Ja.
Ja,
ja, krass, okay. Und ich frage mich halt, wie, ihr hattet ja offensichtlich irgendwie gemeinsame Bekannte, hattest du ja gesagt. Habt ihr euch danach nochmal gesehen?
Ja, also auf meine Frage hin, ob wir uns wiedersehen wollen, kam erstmal so ein unverbindliches, ich muss ziemlich viel gerade erledigen und ziemlich viel Stress, aber ich melde mich.
Hat sich das ein bisschen unglaubwürdig angefühlt für
Das war auf jeden Fall ein Dämpfer, wow. Ja.
Ja.
Aber das war so kurz vorm Lockdown und im Lockdown haben wir dann irgendwie angefangen, wieder zu schreiben und auch so ein bisschen erotisch zu schreiben und uns an dieses Date zu erinnern.
Ja.
Und dann haben wir uns auch wieder gesehen in Berlin, haben uns einige Male noch getroffen.
Ja. Wie war das?
Also das war halt so, es hat sich so eine krasse Sehnsucht nach dieser Person aufgebaut, weil ich hatte diese eine Nacht mit ihm.
Ja.
Dann war da ja eigentlich so dieser Dämpfer, aber es hat halt wieder angefangen, dass man schreibt und die Person kann auch ziemlich heiß schreiben. Und eigentlich hat es immer genügt, wenn man, wenn wir telefoniert haben, dass man einfach nur nochmal so drüber nachgedacht hat, wie dieses Date gelaufen ist und wie das war. Und wie ich im Kino gekommen bin und dann war schon das Kopfkino wieder an. Daher, da war so eine totale Sehnsucht und als wir uns wiedergesehen haben, das war richtig krass. Also auch so sexuell hat sich da
viel entladen.
Eine neue Welt eröffnet.
Ja. Ist das deine Go-To-Fantasie, wenn du denkst du manchmal darüber, also daran zurück irgendwie?
Auf jeden Fall, ja. Ja, das ist in meinem Sextagebuch auf jeden Fall ganz oben.
Wait, rewind. Ich versuche so ein Rewind-Geräusch zu machen. Du hast ein Sextagebuch?
Ja, wo ich mir so kleine Notizen mache zu wirklich, wirklich schönen Erlebnissen.
Oh.
Ja.
Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Aber langsam habe ich das Gefühl, ich lerne so viel in diesem Podcast. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Unweigerlich vergleicht man dann ja auch wahrscheinlich die Erlebnisse irgendwie miteinander.
Ja.
Entsteht dann so eine kleine, wie so eine kleine Reihenfolge oder so ein, weißt du, so im Kopf, dass man denkt, Fritz, Top 3, aber nicht 2 oder so, sondern.
Jein, also ich glaube, das hat sich einfach in der letzten Zeit bei mir krass verändert, weil ich über diese Geschichte mit Fritz angefangen habe, auch zu merken, dass den Sex, den ich habe, dass es nichts ist, das mir so quasi in Anführungszeichen angetan wird. So. Also ich kann mir das nicht von jemand holen und wenn der super, super gut im Bett ist, dann habe ich den geilen Sex.
Ja.
Sondern dass das mit, also ich bin auch 50% von diesem guten Sex. Und dass ich da meine Rolle wichtiger nehme und auch meine Gefühle, was ich daraus ziehe, dass ich das nicht festmachen kann an dem
Person.
Können, Anführungszeichen, von einer anderen Person, sondern wie wir miteinander so gevibed haben.
Ich fand auch den Satz von Antoinette extrem spannend, als sie gesagt hat, Sex ist nicht etwas, was dir angetan wird. Und das klingt dann immer erstmal so, ja klar, ist doch irgendwie klar, aber es ist überhaupt nicht so klar, finde ich. Also aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn ich mit Freundinnen spreche, das ist super gelernt, dass man als Frau sozusagen auch irgendwie entweder so Sex gibt. Also nach dem ersten Date haben wir dann schon miteinander. Es ist irgendwie etwas wie so eine, ich will nicht sagen Waffe, aber wie so ein etwas, was man halt sozusagen in der Hand hat und womit man dann so ein bisschen spielen kann. So fast wie eine Währung oder so, keine Ahnung. Und ich glaube, dass es ganz cool ist, nochmal zu reflektieren und auch wichtig ist, ehrlich gesagt, nicht nur ganz cool. Es ist super wichtig zu reflektieren, warum denken viele Frauen das eigentlich, dass Sex einem sozusagen angetan wird und wie kann man eher dazu übergehen, dass man halt auch eine aktive Rolle beim Sex einnimmt und dann auch so eine gewisse Verantwortung dafür trägt, wie der dann auch wird, dass man sich dessen auch bewusst wird, dass man ne? Also dass beide irgendwie, wie Antoinette das sehr gut gesagt hat, beide sozusagen 50% reinbringen und nicht irgendwie, ne, der Sex oder wie der Sex dann war, nur von dem Partner oder von der Partnerin abhängig ist. Glaubst du, das ist sowas, was vielen Frauen so geht, dass man irgendwie eine eventuell passive Rolle beim Sex nochmal überdenken muss? Oder?
Ja, also in meinem Freundeskreis kenne ich das auch. Also auch die Gespräche, die wir früher so geführt haben, ja, wie gut war wer und aus welchem Grund war der vielleicht so gut? Ja. Dass man das so an der anderen Person so festgemacht hat und gar nicht gesagt hat, ich habe mich in dem Moment voll selbstbewusst gefühlt. Ich habe den quasi totgeritten. Dass man auch mal sich in den Mittelpunkt stellt bei sowas.
Ich glaube wirklich, also ich will da nicht immer so überall irgendwie so eine postfeministische Theorien spinnen oder so. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich so an meine eigene sexuelle Erziehung denke und was irgendwie erwartet wird, was okay ist, was gesellschaftlich geächtet wird, wie man sich als Frau in so sexuellen Situationen oder zu benehmen hat, dann denke ich total oft, was du vorhin gesagt hast, dieses, dass es einem angetan wird, ist, glaube ich, so tief in unseren Köpfen irgendwie verankert, dass man eventuell Schwierigkeiten hat, sich da so ein bisschen daraus sozusagen zu befreien.
Ja. Und ich habe eigentlich über dieses Gefühl, was mir so viel gegeben hat, dieses Gewolltwerden, gemerkt, dass ich eigentlich an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich mich selber will. Und dass es deswegen auch an verschiedenen Punkten so gut gewesen ist.
Voll, das ist so ein schöner Satz. Das ist wirklich ein schöner Satz.
Danke.
Was würdest du sagen, hast du am meisten von Fritz und von eurer Geschichte gelernt?
Das ist jetzt sehr explizit, aber was mir jetzt,
bitte, go
ganz,
ahead.
Was mir jetzt ganz spontan einfällt, ist, dass ich gelernt habe, dass jede Frau ejakulieren kann und ich auch.
Ich finde, das ist das beste Schlusswort, was ich jemals gehört habe. Vielen, vielen Dank, Antoinette, dass du hier warst. Und vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Ja, danke dir fürs Zuhören.
Sehr gerne. Okay, das war eine ganz schön heftige Folge. Im positiven Sinne. Ich war richtig überrascht, wie ich manchmal über Sex rede. Und umso mehr war ich überrascht von Antoinette, weil sie, das war überhaupt nicht vulgär. Das war auch nicht, sie hat so eine schöne Art gefunden, über Sex zu sprechen, die aber nicht so komisch verklärt und blumig ist und irgendwie so vielleicht prüde oder so, sondern richtig, richtig, also das würde ich gerne so gut können wie Antoinette. Ich habe außerdem mitgenommen, dass dieses Konzept, das mir bis dahin unbekannt war, eines Sextagebuchs echt keine schlechte Idee ist. Und dass man da mit dem Sextagebuch sozusagen auch viel sein eigenes Verhalten reflektieren kann, aber auch das auch nochmal so nutzen kann, so ein bisschen als Vorlage für was auch immer. Das dürft ihr dann jetzt hier einfügen. Außerdem muss ich sagen, ich scheine nicht alles aus meinen Kinodates rausgeholt zu haben in der Vergangenheit. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und das ist wichtig und gut ist, die eigene Rolle beim Sex vielleicht gerade als Frau nochmal zu hinterfragen. Also sind wir irgendwie so sozialisiert worden, dass wir Sex als etwas verstehen, was einem passiert oder mit einem gemacht wird? Und wenn ja, warum? Und wie können wir das irgendwie anders machen? Also ich habe ganz, ganz viel mitgenommen und ich bin echt begeistert von Antoinette. Habt ihr vielleicht eine ähnliche Dating-Geschichte wie Antoinette oder eine ganz andere? Führt ihr ein Sextagebuch? Wie findet ihr die Folge? 1000 Fragen habe ich und ihr könnt mir und uns eure Antworten, eure Geschichten als DM auf Instagram an @1000erstedates schicken oder ganz oldschool per Mail an hallo@1000erstedates.de. Ich bin Anna Tushimi. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ich muss mal ganz kurz die Klimaanlage auf 10 Grad machen.
Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet.
Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser, nach einer neuen Malerei.
Das ist fast wie eine Pilgerfahrt. Pilgrimage.
Ich bin Linda Zavarkis. Und das ist die Geschichte über ein Leben in Zeiten des Umbruchs.
Manet selbst steht als Künstler für die Erneuerung einer Definition dessen, was Kunst überhaupt ist.
It's just antithetical.
Er macht das Gegenteil von dem, was vernünftig gewesen wäre.
Da als junger Mensch zu sagen, das interessiert mich nicht, ich gehe den Weg nicht mit, das ist schon ungeheuerlich.
Ich habe es satt. Ich werde dir nie wieder schreiben. Da kannst du sicher sein.
Monet geht es um Monet. Um sein eigenes Werk.
Tu bois du vin? Es lebe Claude.
Sein Weg nach oben führt in die Einsamkeit.
Meine arme Frau hat den Kampf um ihr Leben heute Morgen verloren. Ich bin alleine mit den Kindern.
And he wrote something in a letter about
Er schrieb einmal einen Brief, in dem er sich fragte, ob die Klippe jetzt gleich über ihn zusammenbrechen würde. So wie sein ganzes Leben in diesem Augenblick.
Monet. Zeiten des Umbruchs. Überall, wo es Podcasts gibt.